Heute war eigentlich unser Bruder Eisenhut angesagt, hier zu sprechen. Er ist leider nicht da, er kann nicht kommen, er liegt im Krankenhaus und wird wahrscheinlich am Montag oder Dienstag jener angekündigten schweren Operation sich unterziehen müssen. Wir wollen auch seiner gedenken im Gebet. Darum bin ich heute gleich wieder eingestiegen. Wir wollen zusammen Gottes Wort lesen, und zwar aus 5. Mose. 5. Mose, Kapitel 17. Und da ist es der Vers 8. Wo es heißt, wenn dir eine Sache zwischen Blut und Blut, zwischen Rechtssache und Rechtssache und zwischen Verletzung und Verletzung zu schwierig ist zum Urteil, irgendwelche Streitsachen in deinen Toren, so sollst du dich aufmachen und an den Ort hinaufziehen, dem Jehova dein Gott erwählen wird. Soweit die Schriftlesung. Wenn wir zuvor noch einmal ganz kurz in den Vers 1 hineinschauen, dann geht es um die Gerechtigkeit Gottes, dass dem Herrn nicht ein Opfer gebracht werden soll, etwas, was irgendetwas Schlimmes, ein Gebrechen ist, hat. Es sei dem Herrn ein Greuel. Der Herr Jesus ist der Vollkommenheiten schafft. Nicht wie wir Menschen, die uns durchweg in Halbheiten bewegen. Als einstmals Gott die ersten Menschen schuf, jenen Adam und dann die Eva, als er sie gerade geschaffen hatte, da gab es keine Probleme mit dem Blute. Die Eva vom Manne genommen, sie war durch ihre Substanz eben auch Adam, weshalb sie auch Männin genannt wird. Adam, Adama, weiblich die Erde. Und alles lief bei diesen ersten Menscheneltern auch nachher. Wir nennen das ja in den menschlichen Gebräuchen Inzucht. Alles normal. Die Macht der Erbsünde wirkte auch nach dem Sündenfall nicht in dieser Stärke wie heute. Darum kommen wir zu einem Schluss in dieser Sache, der da lautet: Unsere persönlichen Dissonanzen liegen nicht in der Schöpfung Gottes, sondern in unserer Sünde begründet. Nicht umsonst verkündet der Heidenapostel Paulus auf dem Areopag von Athen in Apostelgeschichte 17, Vers 26a. Und er hat aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Das sind Aussagen. Geschwister, darüber müssen wir in stiller Stunde nachdenken. Was darinnen liegt, aus einem Blute hat er alle Nationen und Völkerschaften und Menschen gemacht. Und deshalb tragen auch wir das Fleisch jenes damaligen Stammvaters Adam mit uns umher. Wir werden's auch nicht mehr los, solange wie wir im Fleische sind. Denn mit Adam ist uns die Erbsünde auf den Leib geschrieben. Aber Gott lob, mit der Ankunft unseres Herrn Jesus erleben wir die Leibeserlösung, die Befreiung von der Adama, unter der wir heute der Vergänglichkeit wegen alle ein ganzes Stück gedrückt sind. Gottlob, durch die Helligkeit unseres Herrn, dort am Kreuz, hat er uns geistlich wieder zu der Freiheit der Kinder Gottes geführt, sodass unsere Herzen sich danach sehnen und rufen, komme bald, Herr Jesus. Wer heute als Kind Gottes nicht spürt, dass der Herr bereits an der Tür steht zu kommen, der soll weiter schlafen. Umso größer ist das Überraschungsmoment, wenn er dann kommt, schlaft man weiter. Und sie schliefen alle ein, Matthäus 25, da haben wir es. Aber der Herr möchte, dass wir wachen, er hat's uns gesagt. Was ich aber euch sage, sage ich allen, Markus, wachet, so steht's geschrieben. Denn wir sind nicht von denen, die da schlafen, weil wir Söhne des Tages und damit Söhne des Lichtes sind. Durch das Blut kommt es bei der Vermehrung der Menschen zur Weitergabe der biologischen Eigenschaften des Fleisches, des Wesens des Menschen mit dem verdorbenen Herzen, wovon Gottes Wort redet. Und wir unterliegen alle diesem Einfluss, sicherlich mehr oder weniger, aber unterworfen sind wir ihm ohne Ausnahme. In unendlicher Geduld hat Gott versucht, den gefallenen Menschen dermaleinst wieder in den Willensbereich des lebendigen Gottes zurückzubringen. Dabei aber schlug die Sünde vom Adam her bis hin zur Wasserflut immer wieder so stark hindurch, dass bei Noah, wie die Bibel uns mitgeteilt hat, nur noch 8 Seelen als die Erretteten zu erkennen waren. 8 ganze Seelen. Und dennoch war das Werk Gottes durch die Rettungsarche gewaltig, wunderbar. Wir preisen seinen Namen, denn wir sind durch die weit größere Rettungsarche, welche Jesus ist, zur Errettung gekommen, die wir unser Leben dem Christus ausgeliefert haben. In dieser gesetzlosen Zeit von damals, da vermischte sich die Unheiligkeit immer wieder mit den Gesegneten Gottes, welche, wie wir wissen, wenige an Zahl waren. 8 zur Zeit Noahs. Bedenken wir, dass die Menschen damals 1000 Jahre alt oder bis zu 1000 Jahre alt wurden, müssen also auf dieser Erde bereits ein gewaltiges Heer von Milliarden existiert haben. Dass der so große Fluch letztlich alles umfasste. Was sind schon Milliarden gegen 8 Leute? Ist doch gar keine Relation mehr. Das ist relativ nichts. Mehr nicht. Aber Gott vermag aus dem Nichts etwas zu schaffen, der in das Nichtsein ruft, wie wenn es da wäre, so steht's geschrieben. Daraufhin raffte Gott im Wasser der Flut alle Gottwidrigkeit von der Erde. Das war das Exempel Gottes und das hat hundertprozentig geklappt. Nach der Flut begann unser Herr mit Abraham einen ganz neuen Lebensablauf. Und zwar mit den Menschen. Damit die Sünde durch die Vermischung nicht aufgehalten werde, oder aufgehalten werde, die Vermischung sollte also aufgehalten werden, legte Gott in Abraham beginnend den Segen Gottes ins Blut, der vielen starken Rückschläge wegen legte nun Gott den Segen Gottes ins Blut, damit ein Bollwerk gegen die Finsternis geschaffen sei. So sollten sich aufgrund dieser Maßnahme die Nationen nicht mehr mit dem gesegneten Blut vermischen. Geschwister, es war dem Satan von eh und je eine Zielsetzung, die Lehre der Vermischung herbeizuführen, die wir auch heute noch in bestimmten Denominationen vertreten wissen. Die Lehre der Vermischung der Verlorenen mit den Erretteten in eine Einheit zu stellen und sie Gott darzubringen. Das war auch der Grund, weshalb Gott das Volk Israel von den übrigen Völkern absonderte. Das hat Gott nicht gemacht, weil er gerade an jenem Tag nicht wusste, was er sonst tun sollte, sondern das war eine gewaltige Absicht Gottes, nämlich die Absonderung von der Sünde. Die Absonderung des Verlorenen vom Geheiligten und Gesegneten. Aus der Absicht des Schöpfergottes trennt der Herr das Licht von der Finsternis bereits in 1. Mose 1, Vers 4. Da fängt's an. Da war Vermischung da. Die Finsternis vermischte sich mit dem von Gott gegebenen Licht. Gott greift ein und trennt die beiden Begriffe Licht und Finsternis. Geschwister, auch wir haben ein jeder für sich selbst den Auftrag, die Dinge der Sünde, sprich Finsternis, durch Vergebung vor dem lebendigen Gott zu trennen von dem, was Gott in uns geheiligt und gesegnet hat. Ein jeder hat vor dem lebendigen Herrn die klare und wahre Verantwortung, um die Vermischung zu vermeiden. Das Textwort zeigt uns letztlich die Praxis. Weil sich die Israeliten bei schwieriger Rechtssache, wie sie sich richtig verhalten sollten. Was ist nun Recht? Da gab es schon Probleme, allein der Proselyten, wegen, der Fremdlinge wegen. Da gab es schon Überschneidungen. Da wird Ihnen gesagt, Sie sollten einfach an den Ort hinaufziehen. Das wird Ihnen hier in 5. Mose 17 gesagt, als Sie noch rechts, ich hätte beinahe gesagt rechtsrheinisch, rechtsjordanisch waren und noch nicht in das Land der Verheißung eingezogen waren. Denn Gott, den Gott, einen Ort, den der Herr noch erwählen wollte, dieser Ort war dann der Tempel in Jerusalem, nachdem der Tempel gebaut war. Und vorher war er in dieser Hütte des Stifts. Denn im Heiligtum wollte Gott in besonderer Weise reden. Im Heiligtum wollte Gott auf unsere Fragen antworten. Wisset ihr nicht, sagt Paulus, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Wir dürfen in unseren Herzen uns zu Gott wenden, in allen unseren Anliegen. Wir dürfen ihn fragen. Er gibt uns die Antwort, nicht immer so, wie wir das wollen, nämlich wie am Telefon. So nicht. Aber er gibt uns Antwort durch sein Wort und durch seinen Geist. Denn unser Leib der Erretteten ist der Tempel des Heiligen Geistes, der ausgesandt ist von Gott, uns in alle, nicht die Welt. Die Welt überführt er von Gericht und Sünde, aber uns in jede Wahrheit. Das ist ein Unterschied. Gott wollte das Heiligtum aus den Gründen der Gemeinschaft, seiner Gemeinschaft mit uns. Darum sollten wir die Zeit nutzen, um viel mit Gott im Gebet zu sein, um beständig in Gemeinschaft mit ihm gefunden werden, je mehr, je besser. Im Tempel waren aber auch die Priester. Sie standen beständig mit Gott in Verbindung. Das war ja das vorlaufende Zeichen für unser Priestertum, bei dem der Heilige Geist gleich beständig im Tempel des Leibes bei uns wohnt. Was haben wir so einfach? Wenn ein solcher Israelit Probleme hatte, dann musste er hinaufziehen. Nun, wenn er von Sebulon kam, dann hatte der ein paar Tage unterwegs zu sein, bis er nach Jerusalem kam. Wir können in allen unseren Belangen unseren Gott fragen. Er antwortet uns. Geschwister, wir sollten Gott nicht fragen, zu welchem Tag und welcher Stunde der Herr wiederkommt. Er wird dir es nicht antworten, weil es geschrieben steht. Darum haben wir mit dem Worte Gottes verbunden zu sein, damit wir Antwort bekommen. Zu bitten, so steht's geschrieben, wie sich's gebührt. Gleicherweise ist heute der Ort, wo wir im Gebet hinaufziehen, welchen Gott erwählt hat, das Heiligtum, das himmlische Heiligtum, wo der Herr als hoher Priester tätig ist und unsere Fragen und Bitten beantwortet. Es ist eine gesegnete Lebenszeit im Fleische, wenn wir durchs Wort Gottes verbunden sind und Fragen an den Herrn richten, die uns nach relativ kurzer Zeit beantwortet. Wohl dem Kinde Gottes. Bruder und Schwester, jeder von uns hat die Möglichkeit. Die einzige Devise ist, Gott wohlgefällig dran zu bleiben. Das ist der Schlüssel, das Alpha und das Omega. So stand also auch die Zeit unter dem Gesetz in der Vererbung des verwandtschaftlichen Blutes der Israeliten. Sie durften unter den 12 Stämmen heiraten, aber es war ihnen verboten, unter den Nationen oder mit den Nationen sich zu verschwägern. In 5. Mose 7, Vers 3 heißt es, du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Bitte. Bitte, meine Herrschaften. Hier steht's geschrieben. Und das hat gewaltige Bedeutungen, auch auf unsere heutige Zeit. Also gab auch hier der Herr die Weisung gegen die Vermischung. Gott ist ein Feind der Vermischung, des Gesegneten mit dem Verfluchten, denn Sünde ist Fluch Gottes. Und das war damals Gesetzeszeit und sogar noch Gesetzeszeit zu Anfang. Und da schied Gott so sehr streng und genau das Gesegnete von dem Verfluchten. Dieses Du sollst blieb aber auf der Strecke des Gehorsams, je länger sie im Gesetz lebten. Der Gehorsam verebbte und der geistliche Hochmut ging wie bei einer Parabel hoch. Den konnte man zum Schluss wie einen Baum mit der Säge absägen. So senkrecht stand er schon. Darum lesen wir am Ende der Gesetzeszeit in Johannes 1, Vers 13, wo geschrieben steht, nicht mehr ausgeblüht. Das ist das Blut der Menschen. In welches Blut der Herr seinen Segen hineingelegt hatte, nicht mehr ausgeblüht. Warum denn? Weil der Baum schon wieder, der Baum des Stolzes, hoch in den Himmel wuchs. Das war, weil man nicht im Gesetz blieb, wie der Herr es verordnet hatte. Du sollst, wir lesen kein Gebot, du sollst voller Stolz bis in den Himmel wachsen. Da steht eben nicht drin. Noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern, jetzt kommt etwas Neues, da heißt es, aus Gott geboren sind. In dieser Sache, der Einleitung hier, besehen wir 4 Punkte. 2 aus dem Alten Testament und 2 aus dem Neuen Testament. Erstens müssen wir eine Stelle aufschlagen. In Esra, neun, den Vers 2, wo es heißt, denn sie haben von ihren Töchtern für sich und für ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Treulosigkeit die erste gewesen. Das war der Zustand So lesen wir es in der nachexilischen Zeit, mitgeteilt durch den Esra, Kapitel 9, Vers 2. Hier wird Israel wegen der Segensgabe einstmals im Blute der heilige Same genannt, der durch Menschen, durch Israel verunheiligt worden ist. Als aber Esra, der Priester, von der unheiligen Vermischung erfuhr, in Vers 3, im nächsten Vers, da zerriss er sein Kleid und das Obergewand und raufte sich die Haare aus. Er hat fest reingekrapscht und hat gerissen. Es sollte wehtun. Er sollte Schmerz empfinden über das Leid der Sünde. Bruder und Schwester, kennst du überhaupt Leid und Schmerz über deine eigene Sünde? Wenn wir das nicht kennen, werden wir auch nie Leid über die Sünden anderer mit ins Heiligtum tragen können. Das war die Reaktion auf die Untreue der Vermischung, des von Gott abgesonderten Blutes Israels. Nicht das Gesetz selbst, denn steht geschrieben, das Gesetz ist heilig, sondern die Unheiligkeit seines Volkes ließ das Gesetz kraftlos werden. 70 Jahre waren sie in der Gefangenschaft Babels, und ganz genau in der Zeit, wo sie die alte Strafe Gottes wegen des Götzendienstes in Babylon abbüßten, beging Israel die nächste Sündenschuld. Die alte war noch nicht abgesessen. Da gehen sie schon in die nächste Sünde. Der verbotenen Verschwägerung mit den Heidenvölkern wegen dieser Vermischung. Doch ist es erstaunlich, wie der Herr immer wieder die Verbindung zu seinem Volke suchte. Es ist erstaunlich. Man muss sich wundern, dass Gott so viel Geduld investierte. Da erfüllt sich das Wort: Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Auch wenn er sich heute auf Zeit von seinem irdischen Volk Israel abgewandt hat, hat er es nicht verworfen. Das soll jeder wissen. Der Herr wird sich in Kürze seinem Volk zuwenden, in großer Güte und großer Barmherzigkeit. Steht unmittelbar vor der Tür. Weiterhin kommen wir zu einer Feststellung, dass unser menschliches Blut überhaupt keine Garantie unserer Treue gegenüber dem Herrn ist. Das wird hier offenbar. Bleibt keine Frage mehr zurück. Selbst Segen und Verheißungen Gottes an Israel vermochten dieses gesegnete Blut nicht immun zu machen. Wir sehen, wie unser aller Blut durch Adam versündigt wurde. Aber Rettung und Bewahrung nicht im Blute liegt. Das war auch für Israel eine ganz bittere Tatsache, eine Feststellung, die sie erfuhren. Darin konnte ihre Hoffnung auch im Opfer des
Tierblutes keine letztliche Erfüllung finden. Zweitens, weil sich die 10 Stämme Israels des Nordreiches nicht rein erhielten, sondern fremden Göttern dienten, ließ der allmächtige Gott den Fluch der Vermischung über jene 10 Stämme Israels kommen. Es ist interessant, wie Gott wirkt. Wir werden es gleich sehen. Wir lesen davon eingehend in 2. Könige 17, Abvers 23. Der König von Assyrien führte das Nordreich Israels aus seinem Lande heraus und ließ sie wohnen, in die Städte kommen, bis nach Medien, 2. Könige 18, Vers 11. Bis nach den Medern und Persern hin sind die 10 Stämme angesiedelt worden durch den Assyrerkönig. Das war Gericht. Aber auch umgekehrt brachte der König von Assyrien Menschenmassen aus dem mittleren Orient hinten und siedelte diese in Samarien an, wie wir das in 2. Könige 17, Vers 24 lesen. Die Wirkung der Vermischung. A. Im Bereich Samaria und Galiläa vermischten sich die fremden Völker mit dem Rest der Zurückgebliebenen. In Samaria. Das führte dazu, dass damals das Volk der Juden mit den Samaritern keine Gemeinschaft unterhielten. Die Gemeinschaft war defekt. Denn die Juden erkannten ganz deutlich, dass jene 10 Stämme gesündigt hatten. Und sie wollten sich nicht mit ihnen verunreinigen. Darum hatten sie keine Gemeinschaft mehr. Des Weiteren wird das Land Zabulon und Naphtalim Galiläa der Nationen genannt, wie wir das in Matthäus 4, Vers 15 lesen. Zur Zeit Jesu war es das Galiläa der Nationen, ein Sprachenwirrwarr. Erfolg des Fluches vom Ungehorsam, der Vermischung. Das war die von Gott herbeigeführte Vermischung im Land der Verheißung Israels. B. Was aber die 10 Stämme in Medien betrifft, so sind diese überwiegend nach Europa ausgewandert. Der Schriftwissenschaftler F.H. Bader in seinem Buch Wobe 4 schreibt und beweist, wie aus den Stämmen Israels sich die Menschen in verschiedenen Zeitpunkten Europa näherten und Europa besiedelt haben. Zu diesen sowohl die Kelten als auch in Griechenland die Hellenen zählen. Es sind noch mehr. Die Beweisführung erfolgt zum Teil aufgrund historischer Funde und andererseits durch die Wortgruppenanalyse. Die Vermischung war für die 10 Stämme Israels Fluch ihres Ungehorsams wegen. Und für uns ist es Segen. vermag aus dem Fluch Segen zu bilden. Es ist wie in Römer 11, Vers 11 beschrieben, durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Das war ein Vorfall, wie wir auch eine Vorsegnung, uns ein Vorheil geworden ist. Durch die 10 Stämme kamen wir Gott gewollt blutlich unter den Segen Gottes und durch den Fall der Juden zum Heil der Erlösung unserer Seelen. Drittens. Nachdem Gott mit dem Blut der Menschen nicht zum Ziele kam, gab Gott in der Person des Sohnes das Blut des Christus. Was betrifft uns? Allein in diesem Blute haben wir die Erlösung, Epheser 1,7, den Frieden, Kolosser 1,20, die Reinigung, 1. Johannes 1,7, Eintritt ins Heiligtum, Hebräer 10,19, die Gemeinschaft, 1. Korinther 10,16 und so weiter und so weiter. In alles das gelangen wir durch den Glauben an sein Blut nach Römer 3,25. Denn durch menschliche oder durch menschlich sündiges Fleisch und Blut konnten wir das Reich nicht ererben, wie es Paulus in 1. Korinther 15, Vers 50 zum Ausdruck bringt. Deshalb ist jeder Kampf gegen Fleisch und Blut im Neuen Testament uns verboten. Wer es doch tut, stellt sich dann freiwillig und bereit unter den Fluch Gottes, welches an seinem Hause, unter Gericht Gottes, welches an seinem Hause anfängt. So ist also durch sein Blut eine neue Familie Gottes ins Leben gekommen, womit jeder Errettete in den Bund des ewigen Blutes eingetreten ist, von dem der Schreiber des Hebräerbriefes Kapitel 13, Vers 20 redet. Die Vergebung im Blute des Lammes ist die Bedingung, um überhaupt wiedergeboren zu werden. Den Gottlose lässt Gott nicht zur Wiedergeburt kommen. Und weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen. Wer also seine Seele durch Jesu Blut gereinigt hat, gehört ewiglich zur Familie Gottes. Das ist eine tröstliche Angelegenheit. Jeder, der wissen darf, er ist errettet durch des Lammes Blut. Wunderbar ist es, dass es bei den Blutsverbundenen keine Veränderungen noch Vaterschaftsnachweise noch Problem wie im Alten Testament gibt. Alle in diesem Blut gereinigten Gläubigen gehören zusammen zu dieser einen Familie Gottes. Es ist die Gemeinschaft des Blutes des Christus, durch die wir blutsverbunden sind, die dem Herrn gehören. Viertens. Wir kommen hier zur letzten Haushaltung, nämlich des Millenniums, des tausendjährigen Reiches. Bevor der Überrest in die Segnungen dieses Reiches eintritt, findet zuvor die Woche des Gerichtes statt. In Offenbarung 12, Vers 11 ist gesagt, und sie haben ihn überwunden durch das Blut oder um des Blutes des Lammes, willen. Wer sind jene aus dem Überrest? Israeliten und Nationen. Weil es die Zeit des Neuen Testamentes ist, wo die alten menschlichen Blutsbande nicht mehr entscheidend sind, denn auch das Millennium gehört zur Ordnung des Blutes des neuen Bundes. Denn Christus hat die Zwischenwand der Umzäunung niedergerissen, wie wir das in Epheser 2 Vers 14 lesen. So ist nun im Neuen Testament, oder so sind nun im Neuen Testament die beiden zu einem Leibe mit Gott versöhnt worden, nämlich sowohl die Israeliten als auch die Heiden. Aus diesem Grunde nennt Gott in Sacharja 2, Vers 11 den Überrest mein Volk, bestehend aus Nationen und dem Stamm Juda. Das wunderbar dort ausgedrückt. Das steht schon 2500 Jahre in der Bibel, rund. Aber das Erbteil wird im 1000-Jahr-Reich allein Juda besitzen. Das Erbteil des millenäischen herrlichen Reiches allein Juda. Richtig so, wir freuen uns darüber. Obgleich hier, wie in der Gnadenzeit, Juden und Heiden Errettete sind, bleiben sie sein Volk. Ja, und zum Abschluss erinnern wir uns noch einmal, dass der Mensch ohne Gesetz und mit Gesetz in seinem Blute keine Sicherheit hatte. Sowohl nicht in der Vergebung, als auch nicht in der Verheißung. Denn im alten Bund kam es darauf an, die Verheißung Gottes wirksam werden zu lassen, dann, wenn sie in aller Treue, in allem Gehorsam jenes Gesetz hielten, wo es heißt, du sollst. Allein das teure Blut Jesu vermochte uns zusagen, ewiglicher Vergebung zu garantieren. Wie wertvoll ist sein Blut. Ob wir dem Herrn Jesus denn auch dafür dankbar sind? Unsere Dankbarkeit will der Herr Jesus an der Treue sehen, die wir ihm, unserem Herrn, bringen in unserem Wandel. Das ist Dankbarkeit. Treue im Wandel. Und zwar nicht so, wie wir uns Menschen zeigen, sondern so, wie der Herr uns sieht. Unsere Treue ist seine Ehre. Für das, was er am Kreuz für uns gab. Was hat er gegeben? Alles. Alles. Was geben wir für ihn? Wenn wir alles, sagt die Bibel, getan haben, was wir zu tun schuldig sind, Dann müssen wir aber immer noch sagen, der Wandel, wir sind unnütze Knechte gewesen. Aber wir danken unserem Gott. Haben wir Fragen, eine Sache zwischen Blut und Blut, dann gehen wir an den Ort, den Christus uns gewiesen hat, welches ist das himmlische Jerusalem. Dort steht der Tempel. Dort ist unser Fürsprecher, Christus unser Herr. Darum lasst uns beständig zu ihm gehen. Er wartet auf uns. Amen.